Das Frühstücksradio am Sonntag mit Gertrud Prenn.
Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Sonntag. Heute ist der 12. Juli bereits und es erwartet uns ein weiterer sommerlicher und auch heißer Tag. Womit auch immer Sie diesen füllen, sei es mit einer Wanderung, sei es mit einem Besuch im Schwimmbad oder aber mit einem Mittagessen, einem Treffen mit Familie oder Freunden, wir begleiten Sie gerne bis 10 Uhr in diesen Vormittag hinein. Heute mit einem sehr spannenden Thema, wie ich finde. Ein Forschungsteam von Eurac Research hat sich dem Thema angenommen. Im Grunde geht es um eine Frage, die sich die meisten von uns in Südtirol irgendwann mal stellen, vor allem wenn sie im Ausland sind und erklären, woher sie kommen und wie sie sich fühlen. Mehr Deutsch, mehr Italienisch. Auch jetzt bei der Fußball-WM kommen immer wieder diese Fragen, zu wem man hilft, Italien, Deutschland oder Österreich. Zoe Weisel und Katharina Gruber sind zwei Forscherinnen bei Eurac Research. Sie haben die Pilotstudie dazu initiiert und auch durchgeführt und auch ausgewertet. Und sie beide begrüße ich jetzt ganz herzlich hier bei mir im Studio. Schönen guten Morgen.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, danke. Guten Morgen.
Ihr habt beide gemeint, euch würde es gut passen, wenn wir uns duzen würden während des Gesprächs. Und das können wir auch sehr gerne machen.
Ja, gerne.
Ja, mit euch beiden werden wir über den Zugang zum Thema und auch die Durchführung der Studie und mögliche Ergebnisse sprechen. An der Sendetechnik, so viel Zeit muss sein, begleitet mich heute Daniele Mistura. Wir wünschen einen angenehmen Sonntagmorgen mit 3 Südtirol und schön, dass Sie uns zuhören. Electric Light Orchestra hier an diesem Sonntagmorgen mit Confusion. Es ist 14 Minuten nach 8. Heute ist der 12. Juli. Ein weiterer Hochsommertag steht in den Startlöchern. Ja, und wir vom Frühstücksradio begleiten Sie bis 10 Uhr mit unserem Sonntagsthema heute. Und das ist ein Thema, das gefühlt in der Bevölkerung sehr weit verbreitet ist. Dieses Gefühl, wer bin ich und als was fühle ich mich? Deutsch, Italienisch, Europäisch, Österreichisch oder keines von allen. Mit diesem Thema werden früher oder später alle Südtiroler konfrontiert, die die Grenzen unseres Landes verlassen und sich versuchen zu erklären, wer sie sind oder woher sie kommen. Eine Eurac Research Pilotstudie hat sich diesem Thema angenommen. Zwei der Forscherinnen, Katharina Gruber und Zoe Weisel, sind dazu hier bei mir zu Gast. Zunächst mal noch einmal schönen guten Morgen und schön, dass Sie hier seid.
Guten Morgen, vielen Dank.
Ja, guten Morgen.
Jetzt beginne ich vielleicht mit dem kompliziertesten, nämlich dem Thema oder dem Titel des Themas eurer Pilotstudie Südtiroler lokale Identitäten zwischen Authentizität und Hybridität. Ein sehr, sehr komplexer Titel mit einem einfachen Inhalt. Warum muss eine Studie so einen komplexen Titel haben?
Ja, also ich glaube, dass es nicht so ein komplexen Titel haben muss unbedingt, aber genau, wenn man es runterbricht, ist es eigentlich kein sehr komplexes Thema. Wir wollten uns Identitäten, Kultur und Zugehörigkeit anschauen. Das waren so die großen Themen des der Studie. Und das Thema, also diese zwei Begriffe, Authentizität und Hybridität, waren so ein bisschen das, was wir erforschen wollten. Also
was heißt denn Hybridität?
Genau, vielleicht können wir das Metapher des kulturellen Chamäleons nehmen. Also das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass wir schauen wollten. Südtiroler existieren ja zwischen verschiedenen Kulturen, also der deutschen, der italienischen, der ladinischen und müssen sich auch immer ein bisschen diesen verschiedenen Kulturen anpassen, je nachdem, in welchem Kontext sie sind. Und das wirft ein bisschen auch die Frage der Authentizität vielleicht für einen selber auf. Wie authentisch fühlt man sich in den Kulturen, in denen man ist, in den Kulturen, in denen man sich präsentiert? Gibt es manchmal dort Schwierigkeiten, wie authentisch man sich fühlt? Und Hybridität ist einfach diese Mischung der Kulturen, weil Südtiroler sind doch sehr spezifisch und Südtirol ist auch sehr eigen. Deswegen kann man nicht unbedingt vielleicht von dem einen oder dem anderen sprechen. Deswegen sprechen wir ein bisschen von diesem Zwischendrin, der Kultur zwischendrin ist man vielleicht nicht unbedingt das eine oder das andere. Und deswegen Hybridität, weil es einfach der wissenschaftliche Begriff dieses Zwischendrin-Sein ist. Und wir haben halt ein bisschen uns gefragt, gibt es da ein bisschen ein Zwischenspiel zwischen diesem authentisch Sein und diesem etwas zwischendrin Sein.
Eine Studie, die wahrscheinlich sehr, sehr komplex ist, wenn man sie jetzt gleich auf alle drei Sprachgruppen ausweiten würde. Ihr habt begonnen, Katharina Gruber, mit einer deutschsprachigen Gruppe. Also es ist ja eine Pilotstudie, das heißt eine Studie, die sozusagen sondiert, ob das ein größeres Thema wäre, in einfachen Worten vielleicht. Und ihr habt da jetzt ihr seid wie vorgegangen? Also das Deutsche war deswegen wichtig, weil, warum?
Genau, also eine Pilotstudie versucht einfach mal so erste Einblicke in ein Thema zu gewinnen. Also das versucht einfach mal zu schauen, worum es darin gehen könnte.
Sondieren sozusagen.
Genau.
Mhm.
Und man versucht so erste Einblicke zu bekommen und deswegen auch der Fokus auf die deutschsprachigen Südtiroler und Südtirolerinnen, die sich einfach selbst so beschreiben, damit man einfach nicht gleich ein ganz großes Feld aufmacht, wo man sich darin auch mit der, dem Ziel der Pilotstudie drin gleich, nicht verlaufen, aber gleich zu viele Themen gleichzeitig anschneiden würde.
Und ihr habt euch auf 15 Personen konzentriert, also ihr habt 15 Menschen gefunden, die sozusagen qualitative Interviews gegeben hat, oder?
Genau, also wir hatten überlegt, dass wir vielleicht mit so 10 bis 20 Menschen sprechen als Einstieg und wir konnten dann 15 Leute gewinnen, die mit uns sprechen wollten. Vielleicht dazu zu sagen auch, es war nicht ganz einfach, Menschen zu finden, mit denen wir sprechen konnten. Wir haben verschiedene Wege. Also einmal haben wir versucht, Menschen anzusprechen und einmal haben wir dann gemerkt, dass das vielleicht nicht so ganz funktioniert. Und deswegen haben wir dann über die Netzwerke auch der Südtirolerinnen in unserem Team Menschen finden können, die mit uns sprechen wollten und haben auch ein relativ weites Spektrum an Alter und verschiedenen Personengruppen dann bekommen.
Also nicht nur Junge zwischen 20 genau. und 40, sondern auch wirklich ältere.
Ja, der Älteste war 74, glaube ich.
Ja, genau.
Es war nicht so schwierig, Menschen zu gewinnen für diese Studie. Hat das damit zu tun, dass es doch irgendwie gefühlt ein sehr intimes Thema ist für jeden Einzelnen?
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man gefragt wird, ob man bei einer Studie mitmachen will, dann ist das ja auch erstmal was, dass man nicht so jeden Tag irgendwie gefragt wird.
Also man muss ja Zeit investieren.
Genau, oder? Das ist ganz verständlich, dass es da gewisse vielleicht Skepsis oder einfach nicht die sofortige Bereitschaft dafür gibt, da mitzumachen. Und das Thema ist natürlich auch nicht ganz also sensibel irgendwie. Und vielleicht sind da auch nicht alle Leute gleich bereit, darüber zu sprechen. Aber wir sind auf jeden Fall ganz dankbar, für die Leute, die da dann mit uns geredet haben.
Ja. Wenn wir vielleicht zurückgehen zur Idee, wie seid ihr denn zu dieser Studie gestoßen? Sozusagen, woher kommt denn die Idee, sowas überhaupt zu machen? Oder gab es da schon irgendwelche Vorgängerinnen, die da dran gearbeitet haben oder nicht?
Mhm. Ja, also ich glaube, wir haben da wahrscheinlich ein bisschen verschiedene Antworten. Aber für mich persönlich war das, damals haben wir eine Forschungsgruppe gebildet, die sich mit Kultur beschäftigen wollten. Und dann haben wir ein bisschen geschaut, was für ein Thema wir angehen könnten. Und ich persönlich hatte mich immer sehr für dieses Kulturelle zwischendrin interessiert. Und das kommt auch ein bisschen aus meiner vorherigen Forschung, weil ich mich viel mit dem Thema Drittkulturkinder beschäftigt habe. Und das sind Kinder von Menschen, die ins Ausland gehen, zu arbeiten. Das heißt, das sind, es klingt komplex, aber das sind Experts zum Beispiel, die dann ins Ausland gehen, weil sie für das Militär arbeiten zum Beispiel. Und dessen Kinder wachsen dann nicht im Heimatland auf, aber nicht ganz in dem Gastland auf, sondern sind irgendwo zwischendrin in der dritten Welt.
Dich betrifft das persönlich, weil du bist so ein...
Also meine Eltern sind beide also. Drittkulturkinder, genau. Meine Großväter sind Amerikaner und sind dann nach Europa gekommen, um zu arbeiten. Und meine Eltern sind dann nicht ganz mit der europäischen Kultur und auch nicht ganz mit der amerikanischen Kultur, sondern irgendwo zwischendrin aufgewachsen. Und ich bin dann die nächste Generation. Also für mich ist das dann auch natürlich... Ich spreche zwei Sprachen und habe mehrere Nationalitäten und deswegen... war es immer ein Thema, dieses Thema von wo komme ich her, wie beantworte ich diese
Aber
Fragen.
Aber auch für dich, nicht nur für deine Eltern? Sondern
genau, auch für mich, auch für meine Eltern. Und das ist eben das Interessante bei dieser Studie, dieses Thema von dieser Identität und der Kultur, das betrifft ja alle möglichen Menschen. Also, aber ich habe mich persönlich immer gefragt, ob man diese Forschung oder diese Ergebnisse oder auch diese Angehensweisen auch auf Südtirol anwenden kann, ob man schauen kann, wie Südtirolerinnen auch vielleicht diese ähnlichen Schwierigkeiten hatten wie ich oder auch andere Menschen mit mehreren Kulturen oder vielleicht auch positive Erfahrungen gemacht haben. Also das hat mich immer extrem interessiert und ich habe dann auch gemerkt, dass es in diesem Kontext gar nicht so viel Forschung gibt. Also es hat, ich glaube auch, wie Katharina gesagt hat, das ist einfach ein sensibles Thema und vielleicht wollen die Leute sich auch gar nicht so sehr mit diesem, mit sich selbst und
mit ihrer Identität?
Genau, mit diesen Schwierigkeiten oder ich will auch gar nicht sagen Schwierigkeiten, weil es kann natürlich auch positiv sein. Also es ist ja auch natürlich was Schönes.
Genau.
Aber ja.
Wie bist du denn? Bist du deshalb zu eurer Research oder hat das andere Gründe?
Ja, also eigentlich schon, weil ich hatte in Trier studiert und dann danach mir hat die Region gefallen und ich habe dann was gesucht, auch in Bozen. Und ich bin dann auf Eurac Research gestoßen und ich habe mir im ersten Moment schon gedacht, dass das ja eigentlich ideal wäre. Also dieses Thema der dieses trikulturellen und der verschiedenen Identitäten und der verschiedenen Sprachen. Und ich habe mich immer, ich hatte dann auch immer das Bedürfnis, da irgendwann mal was zu machen. Und ich war dann auch sehr überrascht, dass es noch gar nicht so viel gab. Also dass an der Eurac selber auch noch gar nicht so viel zu diesem Thema geforscht wurde. Und deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass wir halt die Möglichkeit hatten, jetzt dieses Thema anzugehen, auch weil es mein Herzensthema ist, aber auch, weil wir dann Menschen hatten wie Katharina und unsere anderen Teammitglieder, die sich auch für das Thema interessiert haben und auch vielleicht sich selber diese Fragen schon mal gestellt haben, ob mit sich selbst in Bezug. Und deswegen, glaube ich, hatten wir dann auch so ein interessantes Erlebnis eigentlich.
Das heißt, du bist deutsch-amerikanisch-italienische Soziologin und lebst hier in Bozen.
Genau, so könnte man das
okay.
unterbrechen.
Katharina Gruber, du hast auch ein Masterstudium in europäischer Ethnologie und ein Bachelorstudium in Kunstgeschichte gemacht, beides an der Uni Innsbruck. Was hat dich denn interessiert? Warum wolltest du bei dieser Studie dabei sein? Hast du da auch einen persönlichen Bezug?
Ja, also ich war nicht ganz am Anfang schon dabei, bin dann irgendwann dazugekommen, als die Studie angelaufen ist oder so in ihren
Anfängen. Also Zoe war eher die Starterin, die das Ganze ins Rollen gebracht hat.
Mhm.
Und du bist dann eingestiegen und bist dann am Ende dann, bis zum Ende dabei geblieben.
Genau, ich bin dann eben da dazugekommen, habe mich voll gefreut, weil also mich das Thema auch voll interessiert hat und ich auch das Forschungsteam, mit denen mich voll gut verstanden habe.
Und warum hat es dich so interessiert, das Thema?
Genau, also ich bin aus Südtirol, komme aus dem Ahrental, habe irgendwie diese ganzen Fragen, mit denen sich die Studie dann beschäftigt hat, selber erlebt, als ich aufgewachsen bin, weil man das logisch mitkriegt, wenn man da irgendwie in Südtirol unterwegs ist, aber auch wenn man dann weggeht. Ich bin dann nach Innsbruck gegangen, da wird man gefragt, was man so, ob man sich mit Italien identifiziert oder irgendwie mit Österreich oder mit Deutschland. Also da gab es diese Situationen.
Und hast du dich da unwohl gefühlt bei diesen Fragen?
Unwohl vielleicht nicht. Man geht dann damit um. Also man lernt.
Wusstest du immer was antworten? Also,
Ich glaube, jeder und jede hat dann so seine Art, diese Situationen zu navigieren. Unwohl habe ich mich persönlich jetzt nicht gefühlt. Aber das kommt logisch immer auf die individuelle Situation an, von wem man gefragt wird und wie die Situation, wie die Stimmung in der Situation ist. Und ich bin dann auch zum Beispiel Erasmus nach Athen gegangen. Da war dann wieder anders. Man hat darauf wieder anders geantwortet. Und deswegen fand ich die Studie von vornherein interessant und kenne diese Fragen und diese Situationen auch ganz gut. Und dieses Dazwischen, also ich komme aus dem Ahrental, aber meine Mama ist vom Reckelberg. Deswegen kenne ich dieses
ganz
Dazwischen.
Andere Gegend,
ja, genau.
Andere Dialekt
also,
auch.
Ja, voll.
Ganz
also
andere.
Dieses Dazwischen, das ist
auch für dich
als ich dann
gelebt.
Genau so drüber nachgedacht habe, auch über meine Identität, ist mir irgendwie so eingefallen oder aufgefallen, besser gesagt, dass ich dieses Dazwischen jetzt nicht nur auf Italienisch-Deutsch zum Beispiel beziehen könnte, sondern auch auf diese beiden Dialekte, weil also ich spreche irgendwie beide Dialekte und das erzeugt dann oft auch ähnliche Situationen, wenn ich nicht weiß, ja, in welchem Dialekt ich antworten würde, wenn so Menschen irgendwie mit mir reden, die so
die eine eindeutige
verschiedene
Antwort
ja, genau, und die so beide Dialekte sprechen, dann muss ich mich irgendwie entscheiden und das ist dann auch oft lustig, was da rauskommt.
Zoe Weisel, Soziologin, und Katharina Gruber, auch Sie bei eurer Research, bei dieser Pilotstudie dabei. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und eben vor allem bei der Auswertung und bei der Datenaufarbeitung dann beteiligt gewesen bei der Pilotstudie. Wir reden gleich weiter mit Ihnen auch über mögliche Ergebnisse und wie diese ganze Studie dann abgelaufen ist. Heute ist Sonntag, der 12. Juli, und Sie hören das Frühstücksradio. Identitätsfragen und Fragen der Zugehörigkeit, die kennt wohl jeder hier bei uns in Südtirol, der das Land vielleicht mal länger verlassen hat oder mit vielen internationalen Menschen auch zu tun hat. Eine Pilotstudie von Eurac Research hat dazu 15 Menschen deutscher Muttersprache befragt. Und ich habe jetzt zwei dieser Forscherinnen, die auch mit dabei waren bei dieser Pilotstudie, hier im Studio zu Gast. Das sind einmal Zoe Weisel und Katharina Gruber. Zoe, wir haben vorhin gesprochen, dass es gar nicht so einfach war, eure Teilnehmerinnen der Pilotstudie zu finden. Ihr habt begonnen, auf der Straße Leute zu rekrutieren mittels Flyer. Ja, das war sehr schwierig. Woran hat das gelegen wohl?
Ja, also also unsere erste Vorgehensweise war, dass wir nach Brixen gefahren sind, weil wir haben nur in Brixen rekrutiert eigentlich. Das hatte auch damit zu tun, dass wir ein bisschen mehr Repräsentativität, wenn man davon sprechen kann, schaffen wollten, dass wir uns auf einen geografischen Ort fokussieren, der auch eher deutschsprachig ist. Und dann sind wir auf den Wochenmarkt gefahren, haben sehr schöne Flyer eigentlich gemacht und versucht, diese zu verteilen mit unseren Kontaktinformationen und versucht, kurz zu erklären, worum es geht, in nicht allzu komplexen Begriffen. Aber leider war erstens die Bereitschaft, überhaupt mit uns zu sprechen, nicht da. Also viele sind dann einfach weitergelaufen. Und die zugehört haben, als sie dann gehört haben, dass es um eine Studie geht, wo sie freiwillig teilnehmen, wo sie vielleicht über persönliche Sachen sprechen müssen oder dass wir von der Wissenschaft kommen. Ich glaube, das waren alles so Sachen, die vielleicht dann nicht alle angesprochen haben. Und dadurch haben wir eigentlich niemanden wirklich rekrutieren können. Das Wetter war auch super schlecht. Also ich glaube, die Leute wollten auch nicht unbedingt stehen bleiben, wenn es regnet.
Okay. Also. Und wie habt ihr euch dann weiterbeholfen?
Also? Genau, da mussten wir nochmal zusammenkommen und überlegen, was wir jetzt machen. Weil ursprünglich wollten wir nicht unbedingt Leute aus unseren eigenen Netzwerken nehmen. Wir wollten einfach ganz offen Leute rekrutieren, die Zeit haben und
über Facebook, die sozialen Netzwerke, wieso habt ihr die nicht aktiviert?
Ich glaube, wir haben einfach gedacht, weil wir uns ja auch auf einen geografischen Ort auch fokussieren wollten. Also ich glaube, das wäre zu offen gewesen. Wir haben schon auch einen Aufruf gemacht über die Eurac-Website selbst. Also wir hatten auch einen Link und haben dann auch versucht, das irgendwie zu teilen. Aber wir haben dadurch auch nicht wirklich jemanden bekommen. Also die Leute haben sich nicht freiwillig gemeldet bei uns. Deswegen mussten wir dann auf Menschen zugehen. Und dadurch haben wir dann die Netzwerke in unserem Center aktiviert, also in unserem Forschungscenter, und haben dann erstmal versucht, durch die, wenn unsere Bekanntschaften, andere Bekanntschaften in Brixen hatten, dass wir dadurch angefangen haben und dann durch diese Menschen nochmal Menschen rekrutieren konnten.
Woher wusstet ihr, dass ihr 15 wollt oder 20 wollt?
Es war ja eine qualitative Studie, also wir wussten von Anfang an, dass wir nicht allzu viele Menschen interviewen können. Und wir haben dann überlegt, dass wir halt so 10 bis 20 Menschen halt rekrutieren, dass wir halt mit ihnen sprechen. Und natürlich hatten wir auch nicht ewig Zeit, also wir haben das auch ein bisschen dann eingeschränkt, je nachdem, wie viele Menschen wir dann kriegen konnten, die mit uns reden wollten und die offen waren und die wir finden konnten. Also eigentlich haben wir jeden genommen, den wir finden konnten.
Und wer hat entschieden, ob das repräsentativ, qualitativ wird oder ob ihr quantitativ arbeitet? War das gleich von Anfang an klar, dass das nicht anders geht?
Das war am Anfang relativ klar, weil es einfach so ein komplexes Thema ist. Also es ist wirklich eine individuelle auch Erfahrung. Und ich glaube, dass man das sehr, sehr schwierig quantitativ runterbrechen kann. Also natürlich kann man einen Fragebogen machen und sagen, wie fühlst du dich deutsch, italienisch?
Genau.
Aber das sagt uns ja nichts. Also wir wussten, dass wir eigentlich von Anfang an mit den Menschen auch sprechen müssen und da dann auch jemand haben müssen, der nachhaken kann, der vielleicht dann auch tiefer in diese Ebene eindringen kann. Und das kann man mit quantitativen Studien nicht machen.
Okay, und 15 Menschen sind 15 dann geworden. Die gemischtsprachigen Menschen, gibt es die auch da in dieser Ding drin? Woher habt ihr euch da auf dieses Deutsche dann fokussiert? Was
genau,
also war den Anlass?
Ja, wir hatten uns auf deutschsprachige Menschen fokussiert und das haben wir vielleicht auch vorhin schon angesprochen, aber auch ein bisschen das Interesse für mich war ein bisschen, dass man halt da auch ein bisschen den Unterschied hat zwischen der der Identität, wie man sie fühlt als Deutschsprachiger und der nationalen Identität, dass man ja den italienischen Pass hat. Und das war für mich immer sehr interessant, dass man halt diesen Unterschied hat zwischen der kulturellen und der nationalen Identität. Und das war auch ein bisschen der Grund, warum wir uns anfangs auf die Deutschsprachigen fokussiert haben. Und wie wir dann vorgegangen sind, ist eigentlich, dass wir gesagt haben, die Menschen müssen sich einfach selber als deutschsprachig identifizieren. Also sie haben dann selber gesagt, sie sprechen hauptsächlich Deutsch zu Hause. In den Interviews selbst ist dann rausgekommen, dass manche auch zwei Sprachen gesprochen haben oder vielleicht sogar eine andere Identität, also eine weitere Nationalität hatten. Und das ist immer das Komplexe, dass man halt nie diese homogenen Gruppen hat, diese Menschen, die alle gleich sind. Man hat ganz unterschiedliche Menschen. Aber der Ausgangspunkt war einfach, dass sie sich selber deutschsprachig gefühlt haben.
Um das Ganze eben nicht zu politisieren, und diese Pilotstudie vielleicht nicht zu politisieren, weil Geschichte und Emotion ist bei uns hier auch noch sehr gelebt. Mhm. Um dem entgegenzutreten, habt ihr diese individuellen Einzelgespräche geführt, um eine gefühlte Geschichte dazu bekommen,
genau.
Sozusagen.
Ja, also es ging wirklich um die individuellen Erfahrungen. Also wir wollten wirklich, dass die Menschen offen mit uns sprechen über ihre eigenen Ansichten, also gar nicht politisch, einfach wie sie das selber wahrnehmen. Und natürlich hatten wir auch einen Fragebogen und wir haben uns ja auch Gedanken gemacht vorher, was uns wirklich interessiert. Und uns hat interessiert dieses eigene Gefühl von Zugehörigkeit und den Erfahrungen. Also wir wollten wirklich die... Natürlich hatten wir auch Ideen, auch von Katharinas Erfahrung zum Beispiel in Innsbruck, wie es dann war, wenn sie erklärt hat, wo sie herkommt. Aber wir wollten das dann wirklich aus den Mündern der Südtiroler und Südtirolerinnen hören, die mit uns gesprochen haben. Wo waren wirklich diese positiven Erfahrungen, diese Schwierigkeiten oder überhaupt diese Erfahrungen? Also was sind die Erfahrungen? Und deswegen haben wir das dann auch so im Gespräch geführt. Und natürlich waren unsere Fragen auch nicht, also hatten dann wenig mit der Politik zu tun. Sie waren dann eher halt... soziologisch, also eher wie...
gesellschaftspolitisch.
Genau, gesellschaftspolitisch, wie sie sich selber halt einordnen würden. Das haben wir dann versucht, dann aktiv auch zu beachten in unserem Leitfaden.
Katharina Gruber, Stichwort Fragebogen. Da warst du dann auch sehr stark involviert danach bei der Auswertung des Fragebogens. Aber wenn wir da jetzt auf die Fragen eingehen, ihr habt euch das gemeinsam überlegt,
genau.
Welche Fragen, welche Bereiche waren denn in diesen... Wie lange hat denn so ein Interview gedauert?
Also das war ganz individuell wiederum. Also das war nicht festgesetzt. Die Leute konnten so lange und so kurz reden, wie sie wollten. Genau. Und das hing dann auch jeweils davon ab, wie viel sie zu den einzelnen Fragen oder zu den einzelnen Themen sagen wollten. Ich glaube, die Spanne, also die Dauer der Interviews lag so insgesamt zwischen, also das Kürzeste war, glaube ich, so circa 30 Minuten lang, das längste 120 Minuten, also wirklich
zwei Stunden,
eine große Spannbreite. Und das war eben wirklich individuell, genau wie viel dazu gesagt.
Aber wenn wir auf diese Bereiche eingehen möchten, wenn wir sagen, okay, jetzt habt ihr diese Interviews gemacht. Wichtig zu sagen vielleicht auch, jeder durfte im Dialekt sprechen, also musste nicht auf Hochdeutsch wechseln, was ja auch wieder so ein Thema in Südtirol ist. Die Muttersprache ist halt meistens ein Dialekt.
Genau, also das war eben auch so, das haben wir versucht in die Studie mit einzubringen, dass also eine Kollegin und ein Kollege, die Interviews geführt haben, die auch selbst aus Südtirol kommen und eben auch einen Südtiroler Dialekt sprechen. Und die Möglichkeit wurde dann halt gegeben, die Interviews auf Dialekt zu...
Wurde das dann auch sehr gewertschätzt?
Ich denke schon. Also ich glaube, es wurde jetzt nicht direkt angesprochen oder...
Ich glaube, es ist
das merkt man ja dann vom Output, oder?
Genau, also das glaube ich auf jeden Fall.
Ja, das schon. Also es war
wenn jemand ins Reden kommt, dann heißt das, dass er sich wohlfühlt, normalerweise.
Genau. Also es hat einfach so diese Natürlichkeit hergestellt in der Situation, weil, also das haben wir ja auch vorhin schon angesprochen, dass so eine Interviewsituation für eine Studie ein bisschen nicht so alltäglich ist. Und der Dialekt war da eine sehr gute Zugangsweise. Er ist so eine gemeinsame Ebene herzustellen.
Diese Themenbereiche, die wir angesprochen haben, Katharina, du hast gesagt, eine ist, oder auch Zoe hat es vorhin gesagt, die Selbstbeschreibung. Wie würde man sich selber beschreiben? Was ist denn da herausgekommen? Was sind denn da für Ergebnisse gekommen?
Ja, voll viele interessante Sachen. Also,
wie sie sich selber beschreiben.
Genau, es ging eben um dieses Navigieren von Situationen. Also wie gehen Leute damit auch um? Also nicht Ja-Nein-Antworten oder Fragen, sondern wirklich diese Erzählenden, Beschreibenden. Und da war eben so eine Frage so ganz allgemein, wie erklärst du das Leuten, wenn sie dich fragen, woher du kommst? Also so in die Richtung war die Frage
gestellt. Kommt darauf an, wer dich auch fragt, oder?
Das kommt voll darauf an, wer dich fragt und wo du gefragt wirst.
Ob ich in Australien bin oder in Gröden vielleicht? Oder
Total. Oder auch in welcher Situation, wie die Stimmung ist, ob das eine sehr zuschreibende Stimmung ist, also ob man vielleicht so ganz offen gefragt wird, woher kommst du oder
ohne Hintergedanken.
Genau, oder ob man schon so eine Zuschreibung bekommt. Also das kann ja auch oft passieren, dass wenn man irgendwie jemanden trifft und dann hört der, wie man redet und dann bekommt woher man so eine Zuschreibung, dann bist du XY oder so eine Zuschreibung, die dann oft auch gar nicht zutrifft. Das ist dann eine
Wenn ich jetzt sage, du bist aus dem Arntal, ich höre es nicht, aber wenn ich jetzt sagen würde, du kommst aus dem Arntal, ganz klar, dann stimmt das für dich auch nicht zu 100%, oder?
Ja, es stimmt halt schon irgendwie, aber ich kann halt auch anders.
Ja, ja.
Und das, diese Zuschreibungen, die sind halt auch dann oft so als ein bisschen negativ besetzt.
Aber das ist schon ein Riesenthema, diese Selbstbeschreibung, oder?
Mhm. Genau.
Wenn wir auf die Geschichte von dir, Zoe, kommen, du hast diese drei Nationen. Wie erklärst du denn, wenn dich jemand fragt, woher kommst du denn, Zoe?
Ja, also ich kann das extrem nachvollziehen, was Katharina gerade gesagt hat, dass es einfach auf die Situation drauf ankommt, dass du dir überlegst, mit wem du gerade sprichst und wo du bist und wer dich fragt. All diese Sachen spielen mit rein, bevor man antwortet.
Man legt sich auch irgendwie Sätze zurecht, oder? Für
genau.
Die Situation, für die andere.
Exakt, also man manchmal beschreibt man ja auch nicht alles. Also ich sag oft, wenn ich hier bin, ich komme aus Deutschland und das war's.
Also ich würde man dir auch abnehmen?
Genau, und dann und ich denke, in den meisten Fällen reicht das auch. Da muss man es nicht erklären. Wenn mich jemand in Deutschland fragt, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Dann und natürlich oft auch, wenn ich Englisch spreche, werde ich gefragt, weil ich ja dann ich habe einen amerikanischen Akzent und dann denken die Leute, ich komme aus Amerika, deswegen fragen sie mich, aber ich bin nicht dort aufgewachsen, deswegen muss ich es dann eher erklären. Und dann hat man immer diese Zuschreibung, dann sagen Leute, aber du hast ja nicht da gelebt, dann bist du doch nicht wirklich Amerikanerin oder du kommst aus Deutschland, aber ich habe auch erst seit ein paar Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft, dann habe ich mich nie wirklich zugehörig gefühlt.
Hast du zwei Staatsbürgerschaften?
Drei habe ich.
Ah, die dritte?
Genau. Die italienische. Und das ist auch die Frage, die italienische habe ich, aber ich spreche italienisch jetzt als Mensch, der es gelernt hat, aber nicht muttersprachlich. Und das waren immer Schwierigkeiten, also wenn man dann den italienischen Pass vorgelegt hat und dann aber eigentlich nichts von dem Land weiß, das waren immer...
Wie kommst du zum italienischen Pass? Weil du auch Wurzeln
italienische Wurzeln. Genau, also meine Oma war Italienerin.
Ah, ja.
Und dadurch hatte ich dann die europäische Staatsbürgerschaft, weil ohne die deutsche wäre es schwierig gewesen. Und jetzt seit neuestem habe ich auch die deutsche.
Mhm. Katharina, bei dir, ist es einfacher, dich selbst zu beschreiben?
Ja, ich glaube, ich habe mittlerweile auch so eine Standardantwort entwickelt. Und das ist auch voll oft in den Interviews aufgekommen, dass die Leute dann gesagt haben, wenn sie gefragt werden, sie haben da mittlerweile so einen Satz parat oder so ein paar Sätze, die dann das so zack, zack, zack erklären.
Damit Ruhe ist.
Damit das so abgehakt werden kann. Und das ist halt so eine Strategie, die auch dann in der Studie oft erwähnt wurde oder von den Leuten, die an der Studie teilgenommen haben, oft erwähnt wurde, dass sie eben diese Standardantwort entwickelt haben und dann das da praktisch so einfach abhaken.
Ist so eine Standardantwort gut oder schlecht? Ist das nicht etwas, das einem weiterhilft? Oder kann man das als gut oder schlecht einordnen überhaupt? Das hilft einem ja einfach nur.
Ja, genau. Also ich würde sagen, es ist vielleicht einfach ein Mechanismus, mit dem man sich dann selber auch vielleicht ein bisschen schützt. Weil ich glaube auch, also persönlich glaube ich auch, dass das manchmal ein bisschen verletzend ist, wenn die Leute einem was zuschreiben, was man selber vielleicht nicht fühlt. Und ich glaube, das ist einfach ein guter Weg, wie man dann halt schnell sagen kann, wenn man nicht darauf eingehen will, wenn man weiß, schon die Person will vielleicht auf was Bestimmtes aus oder man weiß nicht genau, worauf sie hinaus will, dass man dann einfach schnell sagen kann, es ist so und jetzt musst du mich nichts anderes fragen und das war's dann. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir ähnlich, aber...
Mhm, genau, also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, diese Antwort, dass man da praktisch manchmal auch einfach nicht so wirklich Lust hat, alles auszubreiten.
Aber wäre das für dich schön, wenn du einfach nur sagen könntest, ich bin Italienerin, Punkt, ich bin Deutsche, Punkt, ich bin Österreicher, Punkt? Also, oder stellt sich das einfach nicht?
Ich glaube, darüber habe ich nicht so wirklich nachgedacht. Ich finde es eigentlich...
Weil es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich bin die Nationalität ist italienisch, die Muttersprache ist deutsch und die Kultur eben jene.
Genau, also das ist eben die oder das, was auch oft in den Interviews aufkam, genau diese Standardantwort, eben mit dem Verweis auf die italienische Nationalität, aber der deutschen Muttersprache. Und das kann ich auch so nachvollziehen. Und ob ich es jetzt irgendwie anders lieber haben würde, kann ich jetzt gar nicht so beantworten. Ich glaube, ich finde es eigentlich gut, so wie es ist.
Wir reden weiter über diese Pilotstudie von Eurac Research. Es geht um die Eigenidentität, Identität, die man fühlt oder nicht fühlt und als was man sich fühlt und wie man sich fühlt, warum man sich so komisch fühlt, wenn man das fühlt, sozusagen. Da gibt es eine Studie und Katharina Gruber und Zoe Weissel sind dazu bei mir im Studio. Sie sind beide beteiligt an dieser Studie. Wir reden nach 9 weiter. Schönen guten Morgen. Sie hören Reis Südtirol, das Frühstücksradio am Sonntag. Es ist 9:10 und wir sprechen über die eigene Identität, die gefühlte Identität, die ja in Südtirol was Besonderes ist, würde ich sagen. Ich habe hier zwei Forscherinnen, die an einer Pilotstudie bei Eurac Research mitgearbeitet haben, wo es genau darum geht. Es läuft ja derzeit gerade die Fußball-Weltmeisterschaft. Katharina Gruber, in Südtirol wird man oft gefragt, oder in Südtirol ist das so gespalten. Es gibt viele, die zu Deutschland helfen, es gibt andere, die zu Italien helfen bei solchen Großereignissen sozusagen. Andere vielleicht zu Österreich, ist ja auch heuer weit gekommen. Spiegelt das auch ein bisschen das Thema wider, um das es bei dieser Pilotstudie, bei Eurac Research geht?
Auf jeden Fall. Also die WM ist immer so ein Anlass, über nationale Identitäten zu sprechen, also wo man sich dann
identifiziert,
genau,
oder?
Also,
oder
irgendwie
Emotionen entwickelt.
Genau, also man, wenn man das verfolgt, dann wird man auch zu einer Mannschaft irgendwie, wie soll man sagen, die unterstützen.
Ja, ja.
Genau, und da macht das schon nochmal dieses Thema auf, wenn man sich irgendwie entscheiden kann, darf, zu einer Nation, sich genau für die zu stimmen. Wenn man dann eben irgendwie Italien zur Auswahl hat oder andere Länder, es muss ja nicht mal Deutschland, Österreich, Italien sein, es kann ja auch irgendwas sein.
Genau, irgendein anderes Land. Aber dieses Gefühl, dieses Wir-Gefühl zu haben, das vielleicht vielen fehlt, keine Ahnung, ein Italiener normalerweise hält zu Italien, ein Deutscher hält normalerweise zu Deutschland. Es gibt immer Ausnahmen, natürlicherweise. Aber dieses Gefühl, dieses Wir-Gefühl einer Nation, das gibt es einfach nicht in Südtirol.
Also man kann sich nicht für Südtirol entscheiden und dann muss man irgendwie abwägen, wie man sich selbst am besten darin verorten möchte oder wofür man sich entscheiden möchte. Und das macht schon nochmal dieses Spannungsfeld auf zwischen Deutsch, Italienisch, Österreichisch, Dachraum, Europäisch, also das auf jeden Fall.
Weil wenn man jetzt so eine Umfrage machen würde und fragen würde, welche Fahne würden Sie sich zu Hause aufhängen oder zu Hause vors Haus, weiß ich nicht, hissen, da würde wahrscheinlich, wäre auch interessant, was da rauskommen würde.
Mhm, genau. Also das haben wir auch versucht, glaube ich, in der Studie so ein bisschen aufzugreifen. Also eben einerseits diesen Bezug zu Italien, den Bezug zu Deutschland, Österreich, Dachraum.
In Europa.
Aber auch dann genau den Bezug zu Europa, weil viele würden das vielleicht auch eben nicht wollen, irgendwie eine Fahne so von einer Nation sich in den Garten zu stellen, wie du meintest. Viele würden vielleicht auch die europäische wollen oder gar keine.
Also das und sie hat das nicht Tradition. In anderen Gebieten hat das Tradition. Mhm. In Amerika, der 4. Juli oder was weiß ich, da wird überall die Fahne gehisst, nehme ich mal an, oder fast überall.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass das immer die Schwierigkeiten sind von Menschen, die zwischen Kulturen aufwachsen, die mit mehreren Kulturen aufwachsen, dass genau diese großen Ereignisse halt diese Gefühle aufwerten und auch aufwerfen und auch dann zu diesen Fragen führen, wie fühlst du dich, wer bist du?
Genau.
Und dass das für viele schwierig sein kann. Und ich kann mir vorstellen und auch von den Gesprächen, die wir geführt haben, dass es in Südtirol gerade halt so das perfekte Fallbeispiel für dieses Problem auch ist. Also dass man
und Deutsch und Italienisch ist halt auch sehr unterschiedlich.
Genau, ja. Und es ist ja auch nicht unbedingt... man spricht Deutsch, aber man hat vielleicht gar keinen Bezug zu Deutschland oder Österreich. Man war noch nie in Deutschland, hat noch nie da gelebt, hat kennt also den Raum eigentlich gar nicht geografisch. Man spricht halt die gleiche Sprache, aber selbst das ist, ich meine, man spricht ihr Dialekt, das ist ganz anders. Deswegen ist das dann doch irgendwie schwierig zu verordnen. Ich glaube auch, dass in unserer Studie wir dann auch versucht haben, das so ein bisschen zu
fragen. Ja, genau, ich wollte eben gerade sagen, ein Bereich war ja auch die Positionierung anderer Nationen gegenüber, genau. Oder bei den Ergebnissen.
Ja, und genau, also das, wir wollten da auch relativ sensibel sein, weil es halt auch ein sensibles Thema ist, glaube ich, wie man sich halt positioniert, und wir wollten auch ein bisschen von dem Politischen weggehen und einfach schauen, wie würden die Leute das beschreiben? Ich glaube, die Leute haben halt je nach Erfahrung einfach einen komplett anderen Bezug. Manche haben haben Verwandte in Deutschland, haben einen Großelternteil aus Österreich. Das sind natürlich dann komplett andere Erfahrungen, als wenn man jetzt italienische Vorfahren hat aus Rom, oder dass das dann einfach diese Sachen ganz anders dann darstellt. Und ich glaube, was wir halt gesehen haben, dass oft einfach dann dass da vielleicht Unterschiede waren, aber dass eine Ähnlichkeit war, dass viele einfach sich als Südtiroler gefühlt haben, als was anderes. Also sie haben sich nicht deutschsprachig, oder sie haben sich einfach als etwas ganz Eigenes und vielleicht auch was Schönes, je nachdem, wie man es interpretiert, aber einfach diese Zugehörigkeit war in Südtirol und mit anderen Südtirolern, mit der Familie, mit den Freunden. Und dass das sehr stark rauskam, auch aus den Ergebnissen.
Man merkt auch an so Menschen wie Superstars wie Jannik Sinner, der jetzt auch sehr politisch oft behandelt wird irgendwo in den sozialen Netzwerken, oder andersrum, dass die Südtiroler ihn hernehmen, um als Positivbeispiel zu sagen, ich komme daher, wo der Jannik Sinner herkommt. Mhm. Und ganz staatlich gesehen wird er dann sehr kritisch wieder beliebäugelt. Also es ist nicht leicht für einen Südtiroler national das Ganze zu stemmen.
Ja, genau. Also das macht halt immer dieser Spannungsfeld.
Dieser Unterschied.
Auf,
ja.
Genau, dieses von bis, wo man sich dann irgendwie drin verortet oder navigieren muss, und dann auch, wie gesagt, je nach Situation, also wie so die Stimmung auch in der Situation ist, dass man das irgendwie versucht zu erklären.
Mhm. Ein dritter Aspekt, den man negativ und positiv, den man so oder so sehen kann, aber vor allem eher so, das heißt positiv sehen kann, ist auch diese interkulturellen Kompetenzen, die man entwickeln kann, die andere nicht haben, die ganz eine klare Identität oder klare Nation haben oder eine Sprache nur haben. Wir haben diese Mischidentität, Katharina Gruber, auch das war ein Bereich der Befragungen bei den Befragten. Was wäre denn da das Ergebnis, was da rauskommt? Wie fühlen sich die Befragten auf das bezogen?
Genau, also das wurde schon oft sehr positiv besetzt, also diese Kompetenz, diese Kontexte gut navigieren zu können, und auch, dass diese Zweisprachigkeit zum Beispiel oft als Vorteil beschrieben wurde. Und
auch das Beste aus allen Welten sich holen zu können.
Genau, also dass das einfach vorteilhaft ist, dieser Kontext, weil man dann dieses Dazwischen irgendwie so in unter Anführungsstrichen so gewohnt ist und damit gut umgehen kann und dann auch in vielen Situationen sich gut zurechtfindet. Oder
Sprache?
Wie gut, genau, also auf jeden Fall, das wurde schon oft wirklich als Vorteil beschrieben von vielen Menschen, die in den Interviews mit uns gesprochen haben, weil man da auch wirklich viele Kompetenzen entwickelt, so Kultur, also kulturelle Kompetenzen, Kulturen zu respektieren. Und dann damit einfach auch sensibel umzugehen, weil man das irgendwie kennt aus
Also schlecht empfunden hat das sozusagen niemand der befragten Interviewpartner?
Eher nicht, würde ich sagen. Also ich glaube, es wurde eigentlich schon immer als was Positives angesehen. Ich glaube auch einfach dieser Aspekt, dass es so viele Türen öffnet für einen auch. Also dass man halt viel mehr, man hat ja einen viel größeren Zugang zu verschiedenen Welten, zu mehr Medien, zu mehr Kontakten, die man knüpfen kann, mehr Personen. Man kann sich austauschen auf mehreren Sprachen. Man hat auch vielleicht in der Karriere mehr Möglichkeiten, oder wenn man ins Ausland geht, weil man einfach schon es gewohnt ist, mit verschiedenen Kulturen umzugehen, weil man schon Sprachen hat, und auch in der, wieder zurück zu meiner Forschung zu Drittkulturkindern oder auch zu anderen kulturellen Rahmen, wo mehrere Kulturen existieren, hat man ja schon belegt, dass eigentlich dieses innerhalb von Kulturen aufwachsen und dass das alles sehr hilfreich und positiv sein kann, auch für die Karriere später und für das weitere Leben. Also natürlich vielleicht in der Kindheit, das ist ein bisschen schwieriger, wenn man das neu navigiert, aber ich glaube, als erwachsener Mensch hat man ja eigentlich Vorteile. Man kann sich dann auch viel mehr mit den Leuten identifizieren. Man kann ja auch das dann auch in verschiedenen Kontexten, dann auch in anderen Regionen, wo zwei Sprachen gesprochen wird, man kann das viel mehr nachvollziehen. Man kann, und man ist einfach, glaube ich, auch offener. Man hat mehr Zugang zu allem.
Wenn man jetzt daran denkt, dass es auch darum geht, Kultur und Tradition zu wahren, dann ist ja Vermischen eigentlich nicht etwas Gutes. Also es soll, was weiß ich, wenn wir vorhin gehört haben, die Musikkapelle in Gossensass läuft heute durch die Straßen von Gossensass, hat ein Konzert, das soll ja so bleiben. Aber das muss ja nicht nur, weil ich beide Kulturen kenne und mitnehme in mein Leben oder aufnehme in mein Leben, muss das ja nicht heißen, dass ich deshalb die eine vergesse oder...
Ja, ich glaube Kulturen und Identitäten sind ja immer im Wandel eigentlich. Also ich glaube, dass nichts so bleibt, wie es war. Also ich glaube bestimmt vor 10, vor 20 Jahren ändern sich die Dinge. Aber ich glaube, was halt schön ist an diesen Traditionen, wenn man versucht, sie auch zu bewahren oder halt, wenn sie doch auch positive Traditionen sind, dass man ja auch Zugang schaffen kann zu denen, dass man mehr Leute einladen kann, dass mehr Leute diese Traditionen weiterführen können und dass sie sich wandeln, aber nicht unbedingt im Negativen, dass sie halt vielleicht dann einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dass man das ja auch irgendwie dann teilen kann. Also das ist ja dann auch was Schönes, glaube ich.
Genau. Also wir haben jetzt gehabt die Selbstbeschreibung, also wie sich die Befragten sozusagen selber beschreiben, als was oder wie sie sich fühlen sozusagen. Dann dieses Positionieren anderen Nationen gegenüber. Das hängt immer davon ab, sozusagen, wer mich fragt, in welchem Zusammenhang, in welcher Situation auch. Und dann haben wir jetzt diese Mischidentität. Was ist denn da sonst noch thematisch drinnen gewesen bei diesen Fragen, die da den Befragten gestellt wurde?
Ja, einfach viel von diesem wie das in den Situationen dann individuell behandelt wurde, also diese regionale Verankerung, dann auch dieses Unbehagen, wenn man sich irgendwie muss einordnen, dann die verschiedenen Situationen, wenn man ja diese wenn man so in Situationen ist, also irgendwo im Ausland, wo das dann vielleicht nicht so ganz einfach ist mit dem Erklären. Also ich glaube, da sind ganz viele Aspekte drin, die man noch vertiefen könnte und die dann auch wiederum individuell sind und sich auch ständig verändern, weil wie meinte, Identität ist nichts, das so starr und fix ist, sondern das entwickelt sich ständig. Und
kann sich verändern.
Genau, verändert sich.
Gibt es ein Fazit aus dieser Studie? Ist Südtirol ein gelebter Ort, der eben diese Mischformen gut weiterbringt oder weiterlebt? Oder wir haben dieses Third Place, diesen Begriff da verwendet. Zunächst mal vielleicht, was ist Third Place und ist Südtirol so ein gelebter Third Place Ort?
Ja, genau, also ich würde eher vom Begriff Third Space sprechen, weil Third Place ist, das ist was anderes. Das sind so Gemeinschaften, die existieren außerhalb von der Arbeit und außerhalb von zu Hause. Und dann, aber das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man halt einen Freiraum für Gemeinschaft schafft. Und Third Space ist dann eher das halt dieses nicht so Greifbare, dass man halt eher ein etwas Neues hat, was existiert aus zwei Sachen, die schon existieren. Also man hat das Deutsche, man hat das Italienische, man hat auch das Ladinische, man hat mehrere Einflüsse, die zusammenkommen und was Neues kreieren. Also ein im Deutschen dann halt dritten Ort, denke ich, also Third Space, dass man halt wirklich etwas Neues und nicht so Definierbares schafft. Und ich glaube schon, dass man davon sprechen kann in Südtirol. Also ich glaube, das war mein erster Instinkt, als ich hergekommen bin, dass das ja einfach nicht so, man kann es nicht so erklären wie andere Kontexte und dass es ja auch immer darauf ankommt, wer zusammenkommt, welche Gemeinschaften wir uns anschauen, wer miteinander redet und dass das was ganz Neues schafft, was nicht so einfach Definierbares und dass das eigentlich ein guter Begriff ist dieses Dritte, dass man halt nicht das eine, das Erste, das Zweite hat. Man hat etwas Drittes, Neues, Geschaffenes durch schon existierende Kulturen, existierende Gesellschaften und dass das schon anwendbar ist. Also ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, genau, wollte ich gerade weitergeben.
Zustimmen. Also ich glaube, das kann man damit schon ganz gut aufgreifen, dieses Dazwischen, nicht das eine ganz, das andere ganz, sondern diese Vermischung, die auch irgendwie historisch bedingt und ist und dann auch eben in der Gegenwart ständig neu ausgehandelt ist. Also ich glaube, das ist da schon ziemlich produktiv, dieser Ansatz.
Vielleicht, was man noch dazu sagen muss, wir haben ja das Ladinische und das Italienische auch in Südtirol. Wir sind ja dreisprachig. Diese Studie ist nur auf deutschsprachige Südtiroler jetzt gemünzt gewesen. 15 waren an der Zahl, qualitative Interviews wurden geführt. Das Ganze wäre ja etwas, das man ausbauen könnte. Mhm. Das Ladinische ist ja nochmal eine ganz eigene Welt. Und Italiener, wie die sich fühlen, auch, auf jeden Fall. Ist da etwas angedacht oder ist das jetzt... Weiß man nicht.
Also der Traum für uns wäre natürlich, dass man es weiter ausbaut, dass man da auch mehr eingeht. Natürlich bräuchte
man.
Wäre
ja spannend, oder?
Extrem spannend wäre es. Ich glaube auch allein, wenn man mit italienischsprachigen Menschen spricht und über unsere Studie spricht, dann haben sie auch was zu sagen, ganz andere Erfahrungen, über die wir noch gar nicht geredet haben. Und ich glaube, da müsste man auf jeden Fall auch noch Leute reinbringen ins Forschungsteam, die italienischsprachig sind oder die... weil wir da gar nicht so den Zugang haben, glaube ich, da fehlt uns was, also die Welt ein bisschen zu verstehen. Also ich glaube da, wir haben auch eine Kollegin, Elisa Piras, die das Projekt übernommen hat am Ende, die auch Italien aus Sardinien kommt. Mhm. Und sie hat natürlich auch einen ganz anderen Zugang. Also das war extrem interessant für uns, das dann zusammen aufzuarbeiten. Und ich glaube, dass das aber leider nicht so sehr an uns liegt.
Also
ich glaube, das müsste halt dann aufgegriffen werden von einem Forschungsinstitut oder von der Universität, dass sie da mehr
Fokus drauf legen und Interesse haben.
Genau, ja. Und dass da auch Leute sind, die gewollt sind mit uns oder mit den Leuten zu reden über diese Thematik und das aufzugreifen. Weil
es schon eine Eigenheit ist in Südtirol, würde ich sagen. Und wie gesagt, die Ladiner fühlen sich nochmal ganz anders wie die Südtiroler deutschsprachigen und die italienischsprachigen Südtiroler auch wahrscheinlich.
Ja, genau. Also spannend. Ich glaube, dass...
Begonnen habt ihr auf jeden Fall jetzt mit dieser Pilotstudie, mit dieser deutschsprachigen Gruppe, die ihr befragt habt. Wir reden danach gleich weiter, dass das Ganze im Südtiroler Jahrbuch für Politik gelandet ist heuer, in der Politika. Das ist ganz wichtig, auch für wissenschaftliche Arbeiten. Darüber sprechen wir dann noch nach 9:30 hier im Frühstücksradio. Schönen guten Morgen, Sie hören das Frühstücksradio am Sonntag, 9:55 ist es mittlerweile. Und wir sprechen hier heute um ein ganz spannendes Thema, über das wenig gesprochen wird in der Öffentlichkeit. Identitätsfragen und Fragen der Zugehörigkeit. Die kennt wohl jeder eigentlich in Südtirol, der das Land irgendwann mal verlassen hat oder mit vielen internationalen Menschen vielleicht zu tun hat. Eine Pilotstudie von Eurac Research hat dazu 15 Menschen deutscher Muttersprache qualitativ befragt. Also das heißt mit längeren Interviews mit einem Fragebogen. Und ich habe heute zwei Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen hier im Studio gehabt, Zoe Weisel und Katharina Gruber. Sie beide haben an dieser Pilotstudie von Eurac Research mitgearbeitet. Ich habe vorhin erwähnt, dass das Ganze in der Politika sozusagen veröffentlicht wurde. Das ist ein Jahrbuch, ein politisches Jahrbuch, das in Südtirol herauskommt. Wie wichtig ist es denn, dass so Studien, auch eine Pilotstudie, die vielleicht jetzt nicht riesig ist, dass die veröffentlicht werden in so einem Medium wie der Politika?
Ja, also ich glaube, dass im wissenschaftlichen Kontext hat es auf jeden Fall einen großen Stellenwert, dass was veröffentlicht wird aus dieser Arbeit, die wir gemacht haben. Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen eine Verantwortung unseren Teilnehmern gegenüber, dass sie sich auch die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen, dass wir da was raus machen, dass wir was auch irgendwie...
Kriegen die auch die Ergebnisse der Studie? Wird Ihnen das zugeschickt, die teilgenommen haben?
Wenn Sie uns fragen würden, auf jeden Fall. Jetzt im ersten Moment haben wir das noch nicht gemacht, aber ich denke, dass das eigentlich wäre es schön, das auch mit Ihnen zu teilen.
Wenn Sie jetzt nur 15 sind,
ja,
500 wären wir.
Aber genau, also das wissenschaftlich auch zu arbeiten, ist, glaube ich, extrem wichtig. Sonst wäre die Arbeit ja komplett umsonst. Also ich glaube, es ist wichtig, da Aufmerksamkeit drauf zu bringen, weil wir auch gesagt haben vorher, dass es in dieser Sache noch gar nicht so viel Forschung gibt und dass es gar nicht so sich angeschaut wurde und auch abseits vom Politischen. Also dass es ja eher halt so ein kulturelles, individuelles Phänomen ist und dass wir es einfach schön fanden, dass wir eine Möglichkeit hatten, das zu veröffentlichen. Dazu zu sagen ist aber natürlich auch, dass das der Titel ist abstrakt, das ist sehr wissenschaftlich.
Ich kann ihn gern nochmal sagen. Also der Titel der Studie lautet Südtiroler lokale Identitäten zwischen Authentizität und Hybridität. Dieser komplexe Titel hat ja einen Hintergrund. Es ist erstmal eine wissenschaftliche Arbeit. Genau. Wissenschaftlich arbeiten ist Arbeiten mit nicht einfachen Worten. Also da muss man, glaube ich, sich anders ausdrücken. Das gehört dazu. Aber es sollte doch verständlich sein und in der Bevölkerung auf Verständnis stoßen, dass ich weiß, worum geht's denn da?
Genau, also ich glaube, dass das vielleicht auch vielleicht der erste Grund ist, warum wir es nicht unbedingt sofort geteilt haben mit den Teilnehmerinnen, weil ich glaube, dass das halt dann doch wieder sehr komplex ist. Aber da, deswegen ist es auch für uns schön, dass wir jetzt im Radio drüber sprechen können, dass wir auch abseits von diesem wissenschaftlichen Aufmerksamkeit drauf bringen können, weil es eben doch ein Thema ist, das viele sehr interessant finden, über das sie vielleicht schon mal nachgedacht haben oder nicht nachgedacht haben, aber dass sie halt gerne eigentlich auch aufarbeiten würden. Und vielleicht ist es auch schön zu wissen, dass es anderen auch so geht.
Genau, dass man nicht allein ist. Und es ist ja was Gefühltes. Es ist ja nichts, das in Stein gemeißelt ist.
Ja, und deswegen ist es im ersten Moment auf jeden Fall wichtig für uns, dass das in der Politiker erschienen ist und dass man das aufgegriffen hat. Ich meine, ihr habt ja auch nur von uns erfahren wegen diesem Artikel. Deswegen sind wir auch da sehr dankbar, dass wir das veröffentlichen konnten. Aber wir sind uns auch bewusst, dass es halt wichtig ist, mit den Menschen zu sprechen und das auch irgendwie anders zu preiszugeben, veröffentlichen.
Vielleicht ist es ganz wichtig für viele zu wissen, die nicht wissenschaftlich arbeiten oder die keine Ahnung haben, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Dieses Veröffentlichen von Artikeln über Studien, die gemacht werden, ist sozusagen so wie ein Portfolio auch, oder? Für einen Wissenschaftler oder für eine Studie selber.
Das stimmt. Also für uns ist es auch wichtig, einfach, dass wir, weil das ist eben ein Thema für mich, das sehr mir sehr nahe liegt und das ich auch eigentlich gerne bearbeite und auch, ich möchte auch Themen bearbeiten, die Ähnlichkeit miteinander haben. Und für mich ist das dann wichtig, dass es in meinem Portfolio auftaucht, dass ich da was gemacht habe, was mich mit befasst habe, weil ich halt auch möchte, dass mich Menschen darauf ansprechen, dass ich mehr in diesem Bereich auch machen darf in der Zukunft. Ich glaube, uns geht es eigentlich allen ähnlich in diesem Bereich, dass wir stolz sind, auch das in unserem Lebenslauf zu haben, dass wir da was gemacht haben, da uns mit beschäftigt haben und auch hoffen, dass wir in Zukunft mehr machen können.
Ich habe vorhin gesagt, das Ganze ist im Rahmen von ungefähr 2 Jahren entstanden, zwischen Interviews, Auswertung und Veröffentlichen. Also als Wissenschaftlerinnen muss man sehr viel Geduld haben.
Genau.
Es geht nichts schnell, oder?
Na, also das braucht schon alles seine Zeit und das ist auch gut. Also man muss sich ja auch gut mit dem Thema auseinandersetzen. Das braucht schon sehr viel Recherche. Ich meine, das wollen wir ja auch machen. Wir wollen uns ja auch genau einarbeiten in Themen. Also das ist einfach notwendig. Ansonsten kann man gar nicht gut über Sachen sprechen, wenn man, und auch nicht schreiben oder diskutieren, wenn man jetzt nur so 2 Artikel dazu gelesen hat. Also das interessiert uns ja auch einfach. Also wir wollen ja uns damit auseinandersetzen.
Was fasziniert dich, Katharina Gruber, an der Wissenschaft, am wissenschaftlichen Arbeiten? Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Also ich habe mich...
Du bist reingerutscht.
Ja, nein, also ich weiß es gar nicht so genau. Also ich habe mich beworben wegen Themen eigentlich, also wegen Projekten, die damals gerade präsent waren. Die mich einfach angesprochen haben wegen meinem, also aus meinen Studien, aus persönlichen Interessen.
Du hast Kulturwissenschaft studiert.
Genau, also eben auch genau diese Studie, die ich total interessant fand. Deswegen habe ich mich eigentlich beworben und bin dann irgendwie da geblieben.
Was gefällt dir?
Also man kann einfach sich mit super vielen Themen beschäftigen, die man irgendwie interessant findet. Also mal mehr, mal weniger. Aber die Studie gehört auf jeden Fall dazu, zu denen, die mich voll interessieren. Und das ist dann auch ja eigentlich richtig positiv, wenn man kann richtig tief in Themen eintauchen, die irgendwie eigenes Interesse darstellen, dann auch vielleicht irgendwie einen Mehrwert haben für eine Öffentlichkeit, für eine Gesellschaft und dazu dann auch was beitragen kann. Irgendwie so Themen aufzugreifen und dann auch irgendwie strukturiert zu behandeln, dass man dann merkt, sowieso, ich meinte, das sind so Sachen, die man vielleicht so selbst irgendwie kennt aus dem Alltag oder die man, mit denen man irgendwie im Alltag konfrontiert ist oder vielleicht indirekt, direkt. Und wenn man sich das dann so eben in einem Studiendesign anschaut, dann sieht man da einfach die Muster und das ist dann ganz spannend, die wirklich so fokussiert, strukturiert versucht nachzuvollziehen.
Kann man davon leben, als Forscherin bei Studien, bei Pilotstudien mitzuarbeiten?
Also das ist eine schwierige Frage, weil das schon auf die Arbeitsstelle dann spezifisch ankommt und das da gibt es auch ein ganzes Spektrum.
Bist du derzeit nur an der Eurek Research angestellt sozusagen oder arbeitest du nur für sie?
Mhm, genau.
Weil Zoe Weißl, ich sage das auch deswegen, weil Zoe Weißl, du hast ja diese ganze Pilotstudie ins Rollen gebracht, du warst die Initiatorin, die Ideengeberin und hast mitgearbeitet, bist dann gegen Ende ausgestiegen, hast gesagt, du hast der Wissenschaft zunächst mal jetzt den Rücken gekehrt. Aus welchem Grund?
Ich würde sagen, es hatte nichts mit dem Projekt zu tun auf jeden Fall, weil das war natürlich interessant und ich habe auch versucht, involviert zu bleiben, auch in meiner Freizeit, weil ich habe dann auch am Artikel mitgeschrieben. Also ich glaube, damit hat es nichts zu tun. Ich finde auch, die Wissenschaft an sich ist extrem spannend und man hat wirklich auch, wir kommen aus einem sozialwissenschaftlichen Bereich. Ich glaube, das ist, hat man schon mal ein sehr spezielles Feld. Also man muss dann auch immer ein bisschen erklären, was man überhaupt macht. Aber ich glaube, was halt schwierig ist, ist einfach die Autonomie in der Wissenschaft, also dass man halt so viel Einfluss hat, was man dann wirklich erforschen darf und was nicht. Ich glaube, da hat man einfach nicht
wenig
so viel.
Sicherheit.
Wenig Sicherheit und wenig Freiraum. Oft macht man dann Sachen, die einen eigentlich überhaupt nicht interessieren. Und es ist dann einfach auch schwierig zu schauen, wie man da sein Leben aufbaut in der Wissenschaft. Also man hat nicht so viel Spielraum, wo man dann eine Stelle bekommt, wo man weil man muss sich ja auch immer weiter bilden, wenn man in der Karriere aufsteigen will. Und das sind einfach Sachen, die außerhalb der Wissenschaft ein bisschen einfacher zu verorten sind. Und deswegen habe ich dann in diesem Moment entschieden, dass es für mich in der Wissenschaft erstmal nicht weitergeht.
Aber du könntest dir vorstellen, wenn dann die Rahmenbedingungen passen würden.
Ja, und ich glaube auch, dass es halt wichtig ist, dann halt außerhalb der Wissenschaft über solche Themen zu sprechen und aufmerksam zu machen. Und ich glaube, da gibt es auch andere Formate. Es muss nicht immer Wissenschaft sein.
War das jetzt für euch zum Beispiel so ein wissenschaftliches Thema runterzubrechen auf eine möglichst einfache Sprache? Haben wir uns geeinigt, habe ich auch im Vorgespräch euch gesagt. Ist das jetzt für euch spannend gewesen oder passt das gar nicht zu dem, was ihr eigentlich machen wollt?
Also ich finde es auf jeden Fall spannend und ich möchte das auch auf jeden Fall machen. Also dass man praktisch seine Forschung nicht irgendwie
im Kämmerlein macht.
Genau, im Kämmerlein, so kompliziert wie möglich. Das ist eigentlich gar nicht der Ansatz, den man irgendwie haben möchte. Dass, manchmal verwendet man dann halt so diese Fachbegriffe wie Hybridität und so oder Authentizität. Das ist dann halt so, weil das irgendwie die Theorien sind, auf die man sich dann bezieht. Aber eigentlich versucht man schon, alles verständlich immer zu beschreiben. Also und dann auch zu erklären, weil es soll ja irgendwie breit verständlich sein. Also das ist ja eigentlich das Ziel.
Und die Themen kommen ja eigentlich nicht aus der Wissenschaft. Die Themen kommen ja eigentlich aus der Gesellschaft und aus den eigenen
Ihr müsst die ja dann in die Wissenschaft bringen.
Also es ist eigentlich ein Prozess. Wir sprechen ganz normal drüber und wir tauschen Erfahrungen aus. Dann machen wir es wissenschaftlich, suchen uns Theorien und Methodik, um das zu belegen, um eine Forschung zu betreiben. Und dann brechen wir es wieder runter. Also es ist so ein bisschen ein Prozess.
Vielleicht letzte Frage an beide. Ihr lebt jetzt beide in Bozen. Integration, wie war das zum Beispiel für dich, Katharina Gruber, nach Bozen zu ziehen? Kein Thema? Fühlst du dich da super wohl?
Ich mag Bozen voll gerne.
Und ist ein bisschen heiß im Moment?
Ja, also gerade schon, aber eigentlich finde ich die Stadt voll
guter
spannend.
Mix.
Genau, guter Mix. Und ich fühle mich eigentlich ziemlich wohl hier.
Bei dir, du als deutsch-amerikanisch-italienische Soziologin hier, hast dich wahrscheinlich auch nicht schwer getan.
Ich war überrascht, dass ich es doch einfacher finde, in einem Ort wie Südtirol mich zu verankern, weil ich oft das Gefühl habe, dass die Leute gar nicht so viel einem selbst zuschreiben. Sie lassen einen einfach irgendwie sein, wie man ist oder halt erklären, wie man ist und haben dann nicht so viele Vorurteile oder
wie andere? Hast du da andere Erfahrungen wahrscheinlich gemacht?
Ja, also ich glaube, wenn die Leute so diesen kulturellen, gemischten Kontext nicht kennen, sind sie dann meistens einfach mehr Fragen oder sind vielleicht nicht so sensibel. Und ich glaube, hier ist das kein Thema, also weil jeder kennt das ja und man kann sich schnell einfügen.
Zoe Weißl, Katharina Gruber, herzlichen Dank, dass ihr beide hier wart im Studio an diesem Sonntag, 12. Juli, und über eure Pilotstudie gesprochen habt, die euch am Herzen liegt. Das hat man auch gemerkt, wenn man zugehört hat wahrscheinlich. Alles Gute damit. Vielleicht kommen noch weitere Artikel auch, die veröffentlicht werden. Und vielleicht geht diese Studie wirklich über dieses Deutschsprachige hinaus. Und wer weiß, alles Gute dafür und gute Arbeit und alles Gute für eure Zukunft.
Vielen Dank.
Danke.
Dankeschön.